Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Hallo. Ja, und wir machen hier heute mal richtig sauber, schrubben mit selbstgemachten Putzmitteln, erforschen die Dinge, die mitsamt der Wäsche bei der Reinigung landen und, das sei an dieser Stelle schon mal verraten, lassen uns wirklich hinreißen von den schönen Bildern, die der zu beseitigende Dreck hergibt, wenn man ihn denn mit Hilfe eines Elektronenmikroskops fotografiert.
Sehe ich im Eck einen Fleck, was für ein Schreck, ich mache hinweg, schnell wieder Blitz. Ich putze in der Ritz.
Putzen ist ein Sammelbegriff für das Aufrechterhalten und Wiederherstellen von Reinheit in Industrie, Gewerbe und Haushalt.
Darmsanierung. Statt der gewohnten Fixierung aufs Äußere wird der Körper ab jetzt von innen gekerchert.
She washed her pig in the kitchen sink.
Bettwanzen können nicht unterscheiden zwischen schmutzigen und sauberen Häusern.
Die deutschen Verbraucher kaufen jedes Jahr 1,3 Millionen Tonnen Wasch- und Reinigungsmittel.
Do it yourself.
Wir fangen mit den trockenen Zutaten an, also erst Natron, Zitronensäure und die Kräuter.
Er will sauber sein, er will sauber sein.
Richtig putzen, das ist das Thema dieser Echtzeit, in der wir unter anderem mit dem Wissenschaftsfotografen Martin Oegerli über seine preisgekrönten Milbenaufnahmen sprechen und dem Wunder der guten alten Darmspülung nachgehen. Heute im Übrigen, weil es sich besser verkauft, gern auch als Kolonhydrotherapie bezeichnet. Und wir machen auch was selbst, Putzmittel nämlich. Das gilt nicht nur als umweltverträglicher und ressourcenschonend, sondern das kann man auch lernen. Im Netz oder in Workshops. Katharina Kühn hat einen solchen Workshop in Berlin besucht. Mich persönlich erinnert das ja ein bisschen an die Hobbythek von Jean Pütz und meine eher wenig erfolgreichen Versuche, selbst Kosmetik herzustellen.
Ja, ich hatte auch nicht so ganz positive Assoziationen am Anfang, sondern habe so an die glückliche Hausfrau aus den 50er Jahren gedacht. Allerdings geht es jetzt bei diesen Workshops nicht unbedingt darum, die sauberste Küche in der ganzen Straße zu haben, sondern eben einen bewussten Umgang mit Ressourcen zu haben und dass sich halt viele überlegen, will ich eben diese ganze Chemie, die in vielen Putzmitteln drin ist, in meine Küche sprühen, will ich das später alles in den Abfluss kippen? Und zum Beispiel eine Teilnehmerin des Workshops, Franziska, die hat in der Vorstellungsrunde auch den ganzen Müllverbrauch angesprochen.
Wir machen auch viel selber zu Hause. Also wir kochen sehr viel selber ein und deshalb haben wir uns so mit dem Thema selber machen eben doch immer ein bisschen mehr beschäftigt. Jetzt auch ein bisschen mehr, wie kann ich eben gerade nachhaltig noch mehr Plastik einsparen. Und ich habe auch im Internet viel gelesen, wie man es machen kann. Bin dann aber immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil dann braucht man ja viele Zutaten, die man ja auch alle wieder einkaufen muss und dann hat man wieder Verpackungen und war dann immer so ein bisschen im Zwiespalt, was ist jetzt besser, lieber irgendwie Bio irgendwas kaufen oder doch irgendwie sich ein paar Grundzutaten zulegen und dann selber machen.
Ja, und genau darum ging es auch in dem Workshop. Das hat die Leiterin Lucie Böhmer angesprochen. Die bietet halt diese Workshops über ihre Seite pure.de an, dass sie sagt, mit einer Handvoll Zutaten kann man ganz viele Putzmittel herstellen, die dann auch verschieden einsetzbar sind, damit man eben nicht 15 verschiedene Spezialreiniger kauft, sondern nur eine Handvoll Zutaten.
Also es geht schon ganz klar in Richtung Nachhaltigkeit, wie das ja auch in unzähligen Blogs oder Instagram-Accounts durchaus ein Trend ist, dass man da eben versucht, mit weniger Verpackungen und mehr Recycling klarzukommen. Hat sich das auch in diesem Workshop bemerkbar gemacht? War das so eine hippe Veranstaltung?
Also der Workshop fand in Berlin-Kreuzberg statt. Das ist, glaube ich, schon ein Hipness-Faktor. Und auch die Teilnehmer, die da waren, ja, waren alles junge, bewusste Großstadtmenschen, würde ich mal sagen. Die saßen um einen Tisch herum, 6 Teilnehmer insgesamt. Und auf diesem Tisch standen dann schon Schüsseln, Löffel, Flaschen, Dosen mit allen möglichen Zutaten, mit Ölen, Essig und Kräutern. Und außerdem hatte jeder einen kleinen Rezeptebogen vor sich. Und Luzi hat dann, bevor es losging, erzählt, was jetzt gleich wichtig wird, wenn man anfängt. Das Erste, was die meisten gemacht haben, waren so Reinigungstabs. Die soll man in den Abfluss oder in die Toilette packen können, um dann so leichte Verschmutzungen lösen zu können.
Bei den Tabs ist eigentlich alles super easy. Ihr macht alle Zutaten, die da draufstehen, in die Schüssel. Es ist wie beim Backen. Wir fangen mit den trockenen Zutaten an, also erst Natron, Zitronensäure und die Kräuter. Und dann habt ihr hier die Spritzflaschen. Das ist auch destilliertes Wasser, aber besser zum Dosieren. Deswegen ist das eine Spritzflasche. Und dann habt ihr noch die Düfte. Die kommen dazu. Und dann soll sich das Ganze anfassen wie feuchter Sand. Das ist unser Ziel. Wenn ihr diese Masse dann in den Händen zusammendrückt, soll die nicht auseinanderfallen. Aber auch nicht zu feucht sein. Bevor ihr das dann in diese Eiswürfelform reinmacht, komme ich nochmal rum und gucke, ob das die richtige Textur hat.
Ja, und dann wurde auch schon losgerührt und losgemixt.
Das macht so Spaß, das Zusammenrühren.
Echt, macht dir das Spaß?
Ja, das erinnert mich total an die Kindheit irgendwie im Sandkasten, wo man so, weiß ich nicht, Hexenküche gespielt hat und irgendwie so Schlamm mit Bären vermischt hat. Ich finde das voll gut.
Ja, mich hat das auch total an so Backstuben im Kindergarten erinnert, weil jeder seine eigene kleine Schüssel hatte und dann dort so sein Süppchen gekocht hat.
Ja, das hörte sich jetzt ja auch recht beliebt an und auch so, als wäre das jetzt nicht so ein Hexenwerk, also nicht so kompliziert.
Nein, es ging auch relativ schnell. Also in 2 Stunden hat jeder 3 Putzmittel hergestellt und zwischendrin wurde ja auch viel geschnackt. Und von daher kann man sagen, das ist jetzt nicht so kompliziert gewesen, aber man muss sich halt schon konzentrieren. Das hat man bei Lisa gemerkt. Die hatte dann nämlich statt eines schönen weißen Schaums irgendwann so eine klumpige Suppe vor sich.
Ich habe aus Versehen Zitronensäure genommen, stand gerade so vor mir und dann ist einfach reingemacht.
Statt, was wolltest du eigentlich reinmachen?
Natron. Das passt natürlich nicht.
Ja, das erinnert mich jetzt sehr an meine Kosmetikversuche. Aber wenn ich es nochmal zusammenfassen kann, Natron habe ich jetzt mehrfach gehört, Zitronensäure auch und Essig natürlich ist auch dabei. Sind das so, kann man das zusammenfassen, die Hauptzutaten, die man beim Putzen braucht?
Ja, ich hatte jetzt das Gefühl, dass noch oft Kernseife dabei ist und dann kommt es eben darauf an, was man putzen möchte, aber das sind so die Hauptzutaten. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen Glasreiniger und da war dann beispielsweise Alkohol drin, damit es keine Schlieren auf dem Glas gibt.
Also man kann sich da ganz gut begrenzen, man braucht wenige Zutaten, wobei ich ja finde, zum Beispiel jetzt allen Dingen immer Essig beizumischen, ist nicht so eine schöne Vorstellung, weil ich will auch nicht überall, dass es in der Wohnung nach Essig riecht.
Ja, Lucie hatte vor dem Workshop 2 bis 3 Wochen vorher schon in Essigflaschen Orangenschalen oder Minze gelegt, damit eben der Geruch nicht so penetrant ist. Das hat auch geholfen, aber es hat, finde ich, schon immer noch ein bisschen nach Essig gerochen. Aber dann gab es ja noch diese ätherischen Öle und das war eigentlich mein Highlight des Workshops, dass wir irgendwann in so einer riesigen Duftwolke aus Zitronen, Orangen- und Lavendelöl waren, aber jetzt nicht so, wie man sich das vom Badreiniger vorstellt, sehr chemisch, sondern aus natürlichen Ölen und das fand ich ganz toll.
Also fast schon Wellness.
Ja, nur ich dachte auch, so wie in der Sauna, nur ohne diese Hitze.
Wer macht das denn? Also wer beschäftigt sich denn dann mit diesen alternativen Putzmitteln? Also man muss ja schon an das Einlegen auch denken, diese ätherischen Öle zusammenmischen. Hat sich das jetzt, wie, weil du eben meintest, 50er Jahre, hat sich das seit den 50er Jahren etwas verändert? Oder ist Putzen, wenn man jetzt mal auf diesen Workshop schaut, immer dann wieder so ein Frauending?
Also das Verhältnis, als ich da war, war 5:1. Martin war mit seiner Frau Franziska da. Ich habe dann natürlich aber mal nachgefragt, wer denn die Idee hatte, dorthin zu gehen.
Ich nicht.
Eine Freundin war hier und weil dieses Thema Nachhaltigkeit, weniger Plastik, viel selber machen, ist einfach immer auf der Tagesordnung. Und als mir die Freundin von diesem Workshop erzählt hat, dachte ich, ach, das passt ja perfekt. Und ist auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk, dass wir auch noch was zusammen machen können. Und darum ja, sind Martin und ich jetzt hier.
Und wie ist es denn bei euch mit Putzen? Ist das auch so, dass ihr dort beide gleich für brennt?
Unterschiedlich.
Also wir haben eine andere Aufgabe. Also jeder hat so seine Aufgaben.
Also die haben da irgendwie zusammengefunden. Also es gibt eine einigermaßen zufriedenstellende Einteilung da bei den beiden.
Ja, und Franziska hat mir sogar erzählt, dass sie sich später auf das Putzen freut mit den selbstgemachten Mitteln. Und da war sie tatsächlich nicht die Einzige. Das haben mir mehrere in dem Kurs erzählt. Allerdings, als der Workshop dann zu Ende war, um 10 Uhr abends, habe ich mal in die Runde gefragt, wie groß denn jetzt so die Motivation ist.
Wer von euch geht denn jetzt um 10 nach Hause und fängt dann erstmal an zu putzen?
Keiner.
Heute nicht, aber morgen dann.
Night Cleaning.
Okay, also was das Nachts Putzen angeht, nicht so eine große Begeisterung, aber dann schon eine Vorfreude, eben mit diesen herrlich duftenden Materialien irgendwann mal umzugehen. Was hat denn der Workshop bei dir angerichtet? Hat dir das Putzen dann mit einer selbstgemachten Paste durchaus mehr Spaß gemacht oder hast du es noch gar nicht probiert?
Doch, ich habe eine Putzpaste mitgenommen und fand tatsächlich den Geruch hauptsächlich angenehmer. Und meine Duschwand wurde auch sauber. Ich muss jetzt leider zugeben, dass es nicht furchtbar dreckig vorher bei mir war. Und ehrlich gesagt ist das dann auch bei mir mit der Motivation doch recht ähnlich nach ein paar Sekunden, ob jetzt selbst hergestellt oder gekauft.
Vielen Dank, Katharina Kühn.
Gerne.
In puncto Saubermachen geht das Wort nun an einen Profi, Gudrun Behrendt. Sie arbeitet seit mehr als einem Vierteljahrhundert in einer Wäscherei im thüringischen Neustadt an der Orla. Der Job ist schlecht bezahlt, weswegen es aktuell Tarifauseinandersetzungen dort gibt. Die Arbeit ist aber auch körperlich anstrengend. 8 Stunden im Stehen beim Vorsortieren der Schmutzwäsche, die aus einer umliegenden Klinik kommt. Ein Job, bei dem Gudrun Behrendt aber auch allerhand zutage fördert. Was sie so alles in Kitteln und Hosen findet, das hat sie Matthias Dell erzählt.
Ja, ich bin die Gudrun Behrendt, bin aus Neustadt, bin 59 Jahre alt und arbeite seit 26 Jahren in der Wäscherei bei Alice. Und wir haben zurzeit jetzt Tarifkämpfe. Wir wollen einen Tarifvertrag, angemessen Lohn und Anerkennung und dass das mal alles wieder richtig sortiert wird. In der Produktion sind ungefähr so knapp 180, sag ich mal. Dann haben wir noch Außendienste und dann noch die Fahrer. Produktion ist, die Wäsche zu bearbeiten. Na, Flachwäsche. Flachwäsche heißt zum Beispiel Bettwäsche, Berufsbekleidung. Ja, das ist eigentlich das, was wir machen. Kliniken, das sind nur Kliniken. Und Heime halt. Ich sortiere nur die Wäsche im Waschhaus. Ich bin im Schmutzbereich und in der Halle, das ist der saubere Bereich. Ich meine, wir haben auch dreckige Wäsche, aber es ist manchmal nicht schön. Ja, in den Taschen, na gut, ich sage jetzt immer das, was man noch vertragen kann. Von Bonbons über Kaugummis, Teebeutel. Da ist auch Zeltstoff, finden wir sehr viel drin, Papiertaschentücher, das sind noch die harmlosesten Dinge. Und da waren auch schon Eheringe drin und Schlüssel und das wird alles abgegeben. Ganz früher, das war ein Pfund, 900 D-Mark, das kann man nicht behalten, sowas. Ja, und da haben wir das alles eingesammelt und in der Zeit kam ein Anruf rein. Ein Opa hat leider im Kopfkissen das Geld, seine Rente drin gehabt, ob wir das wieder gefunden haben. Ja, das haben wir eingesammelt, ist ganz logisch und das haben wir auch hingeschickt und der Obi hat sich dann auch bedankt in Form eines Pralins und da freut man sich dort. Also Kugelschreiber finden wir nach wie vor. Mit den Kugelschreibern habe ich damals angefangen, da war ich aber drinnen in der Halle. Und irgendwie bin ich da mal drauf gekommen, oh, hier hast du mal ein paar Kugelschreiber und ich mache sehr viel Kreuzworträtsel. Und so fing das eigentlich an. Das könnte so 98 gewesen sein, denn damals war ich gespannt, was sie raushauen hier zum Jahrhundert. Aber da war nichts Weltbewegendes jetzt im Jahr 2000. Es gibt mitunter sehr, sehr schöne Kugelschreiber. Also ich habe nicht jeden genommen. Sie mussten dann schon was haben. Sie mussten eine ordentliche Schrift haben, wie Werbung und so. Oder da war ein Kugelschreiber, da konnte ich rausziehen, wie ein Rollo. Und das war für die Eiswerbung. Fand ich cool. Ich habe auch tierisch aufgepasst, dass ich keinen doppelt habe. Das wurde ja immer mehr. Ich hatte damals immer 50 Stück mit dem Gummi gemacht und in den Karton rein. Das war nun immer mehr und mehr und da musste ich mir ja nun was einfallen lassen. So, und da habe ich gesagt, gut, und dann kommst du an die Wand. Na, ich habe von so einem Schreibblock hinten den Deckel genommen und in 1 Zentimeter breiten Streifen geschnitten, quer. Und dann habe ich die draufgesteckt und dann habe ich die Hymen drüben mit Reißzwecken festgemacht. und habe dann 20 draufgesteckt. Muss natürlich da, wie sagt man hier, da Klipper. Das musste dran sein und dann habe ich die dann so an die Wand gemacht. Am Anfang wild durcheinander und dann habe ich versucht, ein System reinzubringen. Nach Farben habe ich nicht sortiert. Und Raritäten sind bei mir in die Extra-Box gekommen. Und so war ein ganzes Zimmer tapeziert mit 4000 Stück. Genau 4000. Ich habe bei 4000 aufgehört. Und mir hat das dann auch gefallen. Mir hat das dann auch die Ruhe gegeben. Und mir haben auch viele geschenkt. Also wenn sie mir Freude machen wollten, Kugelschreiber. Da bin ich dann manchmal so in den Zimmer gewesen. Das war eigentlich mein Ruhezimmer. Da habe ich so durchgeguckt und geträumt. Und dadurch habe ich dann immer die Doppelten dann rausgezogen. Ich konnte dann auch bei vielen sagen, von wem ich sie habe und wo sie herkam. Und das dachte schon einem Fall. Bis 2015. Und da hatte ich es noch ein Jahr und dann habe ich es langsam abgemacht. Na, da ist damals meine allerbeste Freundin verstorben. Und die hat immer gesagt, mach doch das Zimmer mal frei. Und das war dann der Anlass, wo ich gesagt habe, gut, ich tue sie erst einmal runter und habe sie in Beuteln rein. Das hat mir dann schon irgendwo leid getan. Und dann habe ich gedacht, na, zum Wegkehren ist es mir zu schade. Da war die Zeit mir zu wertvoll. Und da hatte ich Gott sei Dank noch eine Kollegin, die hat ebenfalls Kugelschreiber gesammelt. Und das war immer dann wie ein kleiner Machtkampf. Also 5000 müssen das schon irgendwie unter den Mann. Und die sind dann auch alle gut untergekommen, denke ich.
Ein neues Zuhause für die Kugelschreibersammlung der Wäscherin Gudrun Behrendt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Also, wenn ich schon mal im Radio bin, dann würde ich gern mal was zu Tom sagen. Also, Tom, du hörst mir ja sonst nicht zu. Also, ich würde dir gern sagen, Tom, dass du endlich aufhören sollst, von der Stecknadel im Heuhaufen zu träumen. Hör auf, dir selbst auf den Leim zu gehen. Hör auf Holzwegen zu gehen. Hör auf, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Hör auf, die Segel zu streichen. Hör auf, nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Und fang endlich an, von meinen Früchten zu naschen.
Der Mond sehnt sich nach einem Astronauten. Oh, wie gern würde ich eine Rakete besteigen. Ich rufe die Volkshochschule an. Astronautenausbildung, keine Kurse. Verweisen an die NASA. Unbezahlbar. Was bleibt? Den Mond mit den Wölfen anheulen. Die Wölfe im Wolfsgehege von Wiesbaden heulen den Mond an. Ich heule den Mond an. Der Mond heult die Wölfe an. Die Wölfe heulen. Der Mond heult. Ich heule. Ach.
Bis Freitag keine Wolken, manchmal Sonne, wenig Wind. Ab Montag Kinder weinen, Zähne putzen, leichter Schnupfen. Am Dienstag Hunde knurren, Hamster schnurren, leises Murren.
Und nun zum Wetter.
In einer Sendung über das Putzen muss natürlich an einer Stelle auch mal die grundsätzliche Frage gestellt werden, warum putzen wir eigentlich? Klar, wir wollen nicht im Dreck leben, das ist unhygienisch und ab einem gewissen Grad an Dreck auch nicht der Gesundheit zuträglich. Aber Dreck ist ja auf der anderen Seite auch nicht gleich Dreck. Manchmal ist er ja viel schöner als auf den ersten Blick. Manchmal ist er mit dem bloßen Auge auch gar nicht zu erkennen und manchmal versteckt er sich sogar in den Schwämmen und Fäudeln, mit denen wir ihn eigentlich beseitigen wollen. Sie merken schon, worauf das hier hinausläuft. Wir wollen uns den vermeintlichen Schmutz mal genauer anschauen und zwar mit Hilfe von Martin Oegerli, preisgekrönter Fotograf, der im mikroskopischen Bereich unterwegs ist und sich selbst als Mikronaut bezeichnet. Guten Tag, Herr Oegerli.
Guten Tag, Frau Pigalka.
Sie machen ja mit Ihren Fotos Dinge sichtbar, die wir mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht sehen können. Also Milben, Läuse, Bakterien oder auch Mikroben. Wie fotografiert man denn sowas Kleines?
Das fotografiert man mit Hilfe eines Mikroskopes, eines ganz speziellen Gerätes. Das ist ein sogenanntes Raster-Elektronenmikroskop. Und dieses Gerät macht eigentlich keine Fotos im engsten Sinne, weil Foto, das kommt ja vom kleinsten Teilchen des Lichtes, das Photon. Und das Elektronenmikroskop nutzt eben Elektronen, um Bilder zu erstellen. In einem dunklen Raum, im Hochvakuum, wird das Bild aufgenommen. Und das heißt, wir haben hier keine Farben.
Und wenn man sich das jetzt vorstellt, Sie schauen sich das dann an, dieses Präparat, durch dieses Mikroskop. Wie groß ist denn da die Vergrößerung von diesen winzigen Teilen?
Ja, die Vergrößerung mit Hilfe des Rastermikroskopes, das geht bis 400, 500.000-fache Vergrößerung. Das sind eigentlich so große Nummern, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Nicht einmal, wenn man jeden Tag am Mikroskop arbeitet.
Okay, das ist also schon eine ziemliche Vergrößerung. Diese Bilder, die Sie mit dem Mikroskop machen, das haben Sie ja eben schon gesagt, die sind nur schwarz-weiß. Die Bilder, die man auf Ihrer Homepage zum Beispiel findet, sind ja wunderschön, die sind ja ganz bunt. Sie haben die dann nachträglich koloriert, ne? Wie gehen Sie denn da vor? Also woher wissen Sie, welche Farben Sie da einsetzen?
Solche Kleinstlebewesen sind natürlich genauso vielfältig in ihren noch kleineren Strukturen, wie wir es auch gewohnt sind aus dem Alltag. Und das ist eigentlich das Spannendste an der ganzen Arbeit. Und bei diesen ganz kleinen Strukturen, die sind dann so klein, dass man eben das nicht mehr so richtig sehen kann. Und dann versuche ich oft, diese Strukturen, ich sage mal, biologisch relevant einzukolorieren. Also so, dass man eine zusätzliche Information kriegt durch die Farbe.
Aber das ist schon Ihrer Fantasie überlassen.
Ja, die Farbe selber ist dann mehr oder weniger meiner Fantasie überlassen. Wenn ich beispielsweise ein Basilikumblatt einfärbe, dann weiß ich, die Grundfarbe ist grün. Dann kann ich beispielsweise Drüsen und Haare, die ich auf diesem Blatt finde, transparent oder eher weißlich bis gelb einkolorieren. Das hilft einerseits, dass es dann nicht so am Schluss unnatürlich zu grün wirkt, einerseits. Und andererseits räumt es wie das Bild so ein bisschen auf. Also man sieht dann auf den ersten Blick, wow, diese Drüsen, die sind ja über das ganze Blatt verteilt beispielsweise. Oder es hat zwei verschiedene Typen von diesen Drüsen. Und das sieht man dann einfach auf den ersten Blick.
Diese Dinge, die Sie da vergrößern, Milben, Läuse, Bakterien oder auch Mikroben, sind häufig Dinge, vor denen wir uns ekeln, die wir nicht sehen können, die wir aber trotzdem irgendwie widerlich finden. Sie verleihen diesen Wesen auch dank ihrer Farben und dieser Vergrößerung sozusagen eine Schönheit, die dann natürlich überzeugend ist. Ja? Also das sind ja dann ganz tolle Strukturen. Diese Flöhe und Milben sehen aus wie so Urzeittiere, Dinosaurier und die Mikroben wie von anderen Sternen. Ist das auch Ihr Anliegen, so diese Vorurteile ein bisschen wegzuräumen?
Ja, also das ist auf jeden Fall gewünscht. Ich versuche natürlich, meine Bilder möglichst interessant, attraktiv und auch informativ zu machen. Ja, das ist eben dann die Koloration, die dazu führt, dass man dann plötzlich Dinge entdeckt auf dem Bild, die man nicht für möglich gehalten hat. Und es soll einem eben auch die Angst davor nehmen. Das ist ja so etwas Grundsätzliches. Wenn wir etwas nicht kennen, dann sind wir immer ein bisschen skeptisch. Manchmal vielleicht zu Recht oder teilweise haben wir aber auch zu Unrecht dann Angst, weil wir es eben nicht mit eigenen Augen gesehen haben oder weil wir gehört haben, dass etwas böse ist.
Haben Sie denn auch so etwas wie ein Lieblingswesen unter Ihren Tierchen da?
Also der Floh ist schon was mich sehr fasziniert. Da bin ich auch nicht der Einzige. Das geht zurück bis zur Erfindung des Lichtmikroskopes und bis zum Flohzirkus eigentlich, wo man diesen Flöhen zugeguckt hat, sich da amüsiert hat. Und auch die Milben ist für mich ein ganz wichtiges Thema persönlich, weil die Milben, das ist eine extrem diverse Ordnung. Da gibt es bis zu 20.000 bis 40.000 Arten und nur ca. 2-3% der Milben sind tatsächlich Parasiten. Also sind diese fiesen Viecher, die uns beispielsweise die Vorräte wegfressen oder die uns irgendwie stören oder beißen oder jucken. Und wir schweißen sie trotzdem alle in einen Topf, weil selbst die größte Milbe nicht größer ist als ein Punkt in der Zeitung.
Und können Sie mal beschreiben, was Sie an den Milben so schön finden?
Also ganz generell gesagt ist das eine unglaublich diverse, vielfältige Gruppe von Tieren. Ich habe Jahre damit verbracht, die verrücktesten Milben zu sammeln aus verschiedenen Regionen der Welt, um einfach zu zeigen, was für Gestalten das es da gibt. Da gibt es beispielsweise Milben, die sehen aus wie eine kleine Schildkröte, die haben richtig so einen harten Panzer und ein Deckelchen quasi auf dem Kopf. Und wenn die Angst haben, dann ziehen die einfach die Beinchen rein und machen den Deckel zu beispielsweise.
Sie beschreiben das ganz liebevoll.
Ja, genau. Ich finde immer, es ist sehr wichtig, dass man wirklich selber auch hinschaut und dass man eben nicht schon vorverurteilt. Das ist was ganz Wichtiges, was ich unbedingt den Kindern, meinen Kindern und ganz allgemein eigentlich vermitteln will. Und dazu eignen sich eben die Milben sehr gut, weil das ist vielleicht die am meisten vorverurteilte Gruppe von Tieren. Wenn man den Namen schon ausspricht, dann rümpfen die Leute schon die Nase. Und es ist lustig zu sehen, wenn sie dann die Bilder angucken, wie sie Spaß dabei haben und Dinge entdecken, die sie ja gar nicht gekannt haben. Und plötzlich sieht eine Milbe aus wie so ein kleines Bärchen. Und das macht dann richtig Spaß, wenn man an einer Ausstellung Leute sieht und die diskutieren dann. Und das zweite Ziel, das ich damit bezwecke, mit dieser Serie über Milben, ist, ich habe die vor weißem Hintergrund freigestellt, komplett befreit von allem, was irgendwie ablenkt von der eigentlichen Milbe. Dann sieht man eben auch das Spezielle an diesen Tierchen. Jedes Tierchen ist anders wie das andere. Das ist bei den Menschen genau gleich. Wir sind alles Individuen und jeder hat seine Eigenschaften, Stärken und Schwächen. Und bei den Milben sieht man das dann eben besonders gut. Und da werden die Leute sofort eigentlich selber zu einer Art Wissenschaftler, indem sie dann beginnen zu vergleichen.
Vielen Dank, Martin Oegerli, für diese Einblicke in eine doch sehr winzige Welt. Sauber machen kann man ja nicht nur Dinge, die uns äußerlich sind, sondern auch im Körper soll Reinigung mitunter Wunder wirken. Zähneputzen gehört für die meisten zur täglichen Routine. Zunge schaben oder Öl ziehen kann man auch machen. Aber auch die Reinigung innerer Organe ist sehr angesagt, besonders die des Darms. Spätestens seit dem Bestseller Darm mit Charme steht der Verdauungstrakt ja eh im Fokus des Interesses, auch weil er für viele Erkrankungen mitverantwortlich gemacht wird. Den gilt es also zu pflegen, weswegen das Organ nun immer mehr Reinigungsrituale über sich ergehen lassen muss. Matthias Finger über die unterschiedlichsten Methoden, den Darm zu reinigen.
Madonna, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow. Hollywood schwört auf die Kolonhydrotherapie, eine Art aufgemotzter Einlauf. Statt der gewohnten Fixierung aufs Äußere wird der Körper ab jetzt nun ja von innen gekerchert.
Ich habe jetzt so einen Schlauch und der kommt in Po.
Du hast halt schon ein entsprechendes Endstück, was im Pops geschoben wird. Zwei Wege. Auf der einen Seite geht natürlich der Schlauch rein und dann hast du natürlich auch einen Abfluss.
Erklärt Ernährungswissenschaftlerin Nicole Westphal. Eine Sitzung kostet 100 Euro. Gern wird populärmedizinisches Vokabular bemüht. Bei der Darmsanierung soll Schlacke entsorgt werden. Ein kastenförmiger Apparat führt erwärmtes, klares Wasser zu und spült milchkaffeefarbenes wieder aus.
Das sind so komplett 10 Liter. Und die pumpst du natürlich nicht auf einmal rein, sondern sukzessive. Also ein bisschen rein, ein bisschen raus. Zwischendurch wird der Bauch halt noch ein bisschen massiert, sodass sich dann halt auch Kotrückstände lösen. Und dann halt der Darm auch entsprechend gereinigt wird.
Das Verfahren selbst ist schon Jahrtausende alt. Bereits die alten Ägypter glaubten, der verehrte Storchenvogel Ibis verpasse sich Einläufe mit seinem wassergefüllten Schnabel. Dabei verteilte er nur Fett der Steißdrüse im Federkleid. Auch Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, leitete mit Einläufen böse Körpersäfte aus.
Ablagerungen, im Prinzip Müll, die sich an unserer Darmwand festsetzen. Und der Darm hat so kleine Zotten und dann möchte er die ganzen Nährstoffe aus diesen Lebensmitteln rausziehen. Da kommt er aber nicht mehr hin, weil die Schlacke dann da stehen.
Meint Coach Andrea Sokol auf YouTube. Selbst schwört sie allerdings auf einen Drink zur Darmsanierung, den meine Freundin begeistert zubereitet.
Dann nehme ich von dem Zeolit 2 Esslöffel und mache das hier in das Wasser rein. Vorsichtig, das ist sehr staubig.
Was ist Zeolit?
Zeolit ist Vulkanerde und das ist so ähnlich wie Heilerde und das entzieht dem Darm alle Giftstoffe.
Flohsamen drauf, schütteln, fertig. Geschmacksneutral, allerdings knirschen Erdkrümel noch Stunden später zwischen den Zähnen.
Wir machen das natürlich auch, damit unser Stoffwechsel wieder besser in Gang kommt. Denn wenn unser Stoffwechsel gut in Gang ist, dann haben wir eine gute und knackige Haut, ein straffes Bindegewebe, dann erneuern wir uns einfach ständig.
Das Böse lauert hinter der perfekten Fassade. Mentale und äußerliche Reinigung reichen in unserer quietschsauberen Photoshop-Welt nicht mehr aus. Muss jetzt auch der letzte Winkel im Körper durchgeputzt werden? Trendforscher Peter Wippermann.
Es geht eigentlich darum, einen Raum zu finden, der nicht kontrolliert ist, der einem selber gehört, den man in irgendeiner Weise positiv beeinflussen kann, um anschließend besser leben zu können.
So wird unsere Sehnsucht nach Gesundheit gestillt in einer durchdigitalisierten Welt. Saftkuren, Regenwaldkräuter aus dem Amazonas und schamanische Aura-Reinigungen sollen den Darm genauso entschlacken wie spezielle Yoga-Übungen. Ich befinde mich in einer Art Vierfüßlergang und versuche, die Arme zu heben.
Einatmen, bleib tief, sodass wirklich deine Bauchdecke auf deinen Oberschenkeln ruht. Einatmen, zieh dich lang nach vorne. Ausatmen, tief.
Empfiehlt eine Trainerin auf dem YouTube-Kanal Happy and Fit Yoga. Doch irgendwie komme ich bei der Übung immer durcheinander. Vielleicht sollte ich doch die Kolonhydrotherapie ausprobieren, im Selbstversuch. Ein Einlaufset kostet im Netz 15 Euro. Boah, das ist ja schon eine ganz schöne Panscherei und auch so eine Übungssache. Ich hatte auch Völlegefühl und Gluckern im Bauch, aber so eine Leichtigkeit, von der viele sprechen, und auch so verminderter Hunger, haben sich bei mir leider nicht eingestellt. Ärzte sehen den Trend zur Darmsanierung skeptisch. Sie sagen, eine abwechslungsreiche Ernährung reiche aus. Genug trinken, etwas Sport und schon bleibt der Darm gesund.
Na, das sind doch beruhigende Nachrichten für alle, die es mit dem Putzen und Saubermachen jetzt auch nicht übertreiben wollen. Wollen wir nicht. Deswegen ist an dieser Stelle jetzt unsere Echtzeitserie an der Reihe.
Er gibt dir von früh bis spät,
dass sie mal glücklich werden,
die nötige Stabilität.
Er jault mit ihnen
und auch Struktur zurück.
Er lacht mit ihnen
um deinem Hundeleben.
Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung.
Endlich Sinn zu geben.
Das ist natürlich ein Problem.
Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
In unserer Serie ist die Versuchsaufstellung ja folgende. Ein Hund soll einem lebensuntüchtigen Langzeitarbeitslosen zu einem strukturierten Alltag verhelfen. Ein paar Hürden sind da schon genommen, aber unser Langzeitarbeitsloser mit der Nummer 137569 hat immer noch sehr viele Zweifel, was das Leben mit Hund angeht. Der Fallmanager kommt, was Hundehaltung angeht, auch an seine fachlichen Grenzen und die Hundepsychologin ist ihrer Sache auch nicht hundertprozentig sicher.
Was wollen Sie denn noch?
Das Ding ist so, dass ich einen Freund habe. Den kenne ich schon ziemlich lange. Und der hatte
Sie sind
auch
homosexuell?
Einen Hund. Nein.
Also,
nein, natürlich nicht. Aber ich habe einen Freund, der hat einen Hund gehabt.
Ja.
Und der hatte dann durch diesen Hund, weil der ja so dreckig ist, also keine Arbeit mehr gefunden.
Der Hund?
Nein, der Freund.
Wieso hat er keine Arbeit mehr gefunden?
Weil das Viecher dreckig ist. Hunde sind ja dreckig.
Wie kommen Sie denn darauf?
Das weiß ich.
Woher wissen Sie denn das?
Das hat der Freund mir gesagt.
Ja, was erzählt denn Ihr Freund alles für uns?
Das kann ich nicht annehmen.
Der Freund ist ja auch, Ihr Freund ist ja auch, ist der in der Maßnahme von der Arbeitsagentur?
Der ist da drin, ja.
Das kann ja gar nicht sein. Sie sind ja einer der Ersten, die sozusagen da reingekommen sind. Wie kann denn das sein? Wie ist denn der Name, bitte?
Die sind also für gehbehinderte Menschen nicht so sehr geeignet. Da gibt es, glaube ich, doch andere Sachen. Da sind die größere Hunde, die zwar auch ihre Bewegung brauchen, aber es gibt auch Hunde, die nicht so...
Um deinen Hundeleben.
Um deinem Hundeleben.
Um deinem Hundeleben.
Endlich Sinn zu geben.
Endlich Sinn zu geben.
So dieses große Laufbedürfnis haben, da findet man unter den größeren Hunden vielleicht auch eher eine Rasse, die man da älteren Menschen empfehlen könnte. Wie zum Beispiel... Ganz groß jetzt nicht, aber ein Pudel, der ist da schon mehr so Der kann schon mehr bei Fuß gehen als ein Dackel.
Oskar.
Ja, der andere Name oder die Nummer. Haben Sie die Nummer wenigstens?
Ich weiß ja noch nicht mal meine.
Also hören Sie mal, also ein Oskar kenne ich jetzt nicht mit Vornamen.
Aber ich kenne ihn.
Und den Hund kenne ich auch nicht. Was ist denn das für ein Hund? Ein Schäferhund womöglich?
Das ist so ein Drecksvieh, so ein großes.
Hat er den gebissen, den Hund?
Nein. Also der Oskar hat den nicht gebissen.
Wenn das nämlich ein Tierquäler gewesen, das kann natürlich auch sein. Es gibt ja auch Tierquäler.
Ja, das ist ein total netter Mensch, das ist ja mein Freund.
Ja eben, weiß ich ja nicht.
Ja, aber wir sind ja so ganz liebe Leute.
Das sagen Sie. Also ich kann mit Ihnen darüber über Ihren Freund nicht diskutieren. Normalerweise hier steht in dem, hören Sie mal, hier steht in meiner Untersuchung, die ich hier vorliegen habe, ja, da steht alles ganz klar drin, alle Anweisungen ganz klar. Und damit ist eigentlich statistisch bewiesen, dass immer ein Hund besser ist als kein Hund.
Wir sprachen bisher nur über die Wirkung, über die positive Wirkung auf den Menschen. Aber in einer solchen Beziehung hat ja vielleicht auch das Haustier etwas zu erwarten.
Ja, die Tiere sind ja bedürftig und abhängig auch von der Pflege der Menschen. Und in den Tierheimen, Tiere verkümmern dort. Und wir erhoffen uns, dass auch den Tieren geholfen wird.
Was ist ein Sportlerhund, der den Arbeitslosen zum Joggen begleiten kann, der auf Wanderungen dabei ist, der unermüdlich, nimmer müde, ein steter, treuer Begleiter ist? Ist das der Boxer vielleicht?
Ein Boxer ist ein Familienhund. Ein Boxer braucht Kinder um sich und viel Bewegung, sind sehr, sehr kinderlieb. Also ein idealer Familienhund für zum Beispiel kinderreiche Hartz-IV-Familien, das ist ein Boxer.
Welche Symptome zeigen denn die Tiere, die Sie bisher kennengelernt? Anders gefragt, warum muss man ihnen jetzt therapeutisch durch Hartz-IV-Empfänger auf die Sprünge helfen?
Tiere haben Bewegungsstörungen, sie pendeln mit dem Kopf, sie...
Aber ein Hund, der zum Beispiel neben dem Fahrrad herläuft, wenn jemand gerne Fahrrad fährt oder gerne joggt, da könnte ich mir einen Labrador vorstellen. Die brauchen viel Bewegung. Die können auch Kilometer und stundenlang neben dem Fahrrad herlaufen und die werden da auch nicht so schnell müde. Und das macht denen auch Spaß.
Sie laufen immer im Kreis und sie sehen keinen Sinn in ihrem Leben. Und die Hartz-IV-Empfänger können da sehr wohl gut helfen und den Tieren einen Bezugspunkt geben.
Ja, für einen Menschen, ja? Oskar, da ist Ihr Freund vielleicht gar nicht richtiger, kein richtiger normaler Mensch. Kann das jetzt sein?
Ja, einer der ersten.
Menschen?
Ja, Hunde. Nein, nicht Hunde, Menschen.
Ja, sehen Sie, Sie wissen es selber ja gar nicht, was er nun ist.
Aber er ist ja dreckig.
Ihr Freund?
Nein, der Hund.
Aber der auch wahrscheinlich.
Nein, der ist sauber.
Sind Sie da sicher?
Ich habe keine Ahnung, aber er ist nicht sehr sauber. Aber ich kann mit Hunden eigentlich auch nicht umgehen.
Naja, der Hund erzieht Sie dann schon. Das ist ja gerade das Konzept. Verstehen Sie?
Aber ich kriege keinen Job mehr.
Die kriegen ja jetzt schon seit über 10 Jahren keinen Job mehr. Deshalb kriegen sie ja den Hund, damit sie lernen, sich um einen Menschen zu kümmern. Soziales Verhalten und dergleichen. Sie sollen ja auch waschen, den Hund. Deshalb geben wir ihnen ja auch 11,70. Ja, füttern, waschen, Zähne putzen.
Nee, das kann ich nicht.
Die können auch eine Leine kaufen.
Ah, nee, das kann ich nicht.
Immer noch große Verunsicherung bei unserem Langzeitarbeitslosen. Ob das noch besser wird, das können Sie auch schon jetzt erfahren. Die Echtzeit gibt es nämlich nicht nur als ganze Sendung, sondern auch als Serienpodcast. Und da gibt es die nächsten Folgen schon zu hören. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.